Deutschlandfunk.
Ihr seid gerade erst eingezogen. Wer wohnt da eigentlich gegenüber? Die Schuhe stehen auf der Fußmatte. Müsste wer da sein? Einfach mal klingeln. Aber es macht niemand auf.
Ich dachte, nach irgendwie, glaube ich, dem zweiten oder dritten Mal, wenn ich es jetzt nochmal mache, wird es, glaube ich, gruselig.
Kathi wird ein bisschen unsicher. Vielleicht haben die Nachbarn einfach keinen Bock auf sie.
Wenn die vielleicht da sind und sich fragen, wer die ganze Zeit da klingelt, dann lasse ich es lieber.
Und das wäre eigentlich richtig schade. Denn Kathi will gar nicht so anonym Wand an Wand leben.
Facts und Feelings.
Schön, dass ihr am Start seid. Ich bin Charlene Rogal und auch heute wieder auf der Suche nach konkreten Tipps, die uns helfen, auf bestimmte Alltagsstruggle besser klarzukommen. Wie in jeder Folge hole ich mir auch diesmal Input aus der Wissenschaft dazu. Was braucht es, damit ein Nachbarschaftsgefühl, vielleicht sogar eine Community entstehen kann? Wie kriegen wir eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz hin? Und ich mache den Klischee-Check, welche Annahmen über Nachbarschaft können eigentlich wissenschaftlich auch belegt werden? Heute starten wir mit Kathi. Sie ist Mitte 20, hat gerade innerhalb Berlins den Bezirk gewechselt und hat an die Beziehung zu ihren Nachbarinnen und Nachbarn gar nicht mal so hohe Ansprüche.
Mehr als ein Hallo im Flur, sondern auch mal kurz quatscht oder auch wirklich einfach mal kurz für vergessenes Mehl rüberrennen kann. Das fände ich schön, ja.
Kathi sagt, dass sie aus einem kleinen Kaff kommt, so bezeichnet sie das selber, in der Nähe von Hamburg. Und bei ihr gab es noch nicht mal einen Gartenzaun. Und da wurde ganz oft mit den Nachbarn zusammen an einem großen Tisch gegessen.
Also wir haben in so einer Doppelhaushälfte gewohnt und das halt seit ich geboren bin. Das heißt, wir hatten auch seit ich geboren bin die gleichen Nachbarn. Es ist so eine richtige Gruppe geworden von den Nachbarn, der Nachbarn, der Nachbarn und die gegenüber auch noch. Und das war dann einfach wirklich so eine Gemeinschaft, wo regelmäßig die Kinder gegenseitig gebabysittet wurden, an meinem Hund Gassi gegangen wurde für den anderen, die Blumen gegossen worden sind. Also wirklich einfach freundschaftlich.
Du bist ja dann nach Berlin gezogen, das ist inzwischen 3,5 Jahre her. Erzähl doch mal am Anfang bis jetzt.
Also am Anfang war noch eigentlich ganz süß, weil ich bin in die Zweitwohnung von meinem Vater gezogen, weil der arbeitet in Berlin und ist nur so ein paar Tage die Woche hier und ich bin quasi mit in seine Einzimmerwohnung einfach rein und habe auf dem Boden geschlafen für ein Jahr. Und er war sehr, sehr gut mit den Vermietern, deswegen waren die dann, die auch nebenan wohnten, halt die Nachbarn.
Mhm.
Da war es wieder wirklich sehr süß. Auch wenn ich krank war, haben die mir Suppe rübergebracht und so. Und man hat immer gequatscht, wenn man sich im Haus so getroffen hat. Und dann bin ich in den Wedding gezogen und hier kenne ich halt niemanden. Und das ist jetzt schon ein bisschen ungewohnt.
Bedeutet, wie ist das jetzt mit deinen neuen NachbarInnen?
Ich habe die meisten einfach noch nicht gesehen irgendwie. Also ich habe auch bei denen direkt neben mir, ich habe mal geklingelt, 2 oder 3 Mal. Genau, ich hatte das auch nämlich einem Bekannten erzählt und er meinte auch so, huch, das macht man ja eigentlich gar nicht mehr, das ist ja spannend. Aber ja, ich habe die halt trotzdem irgendwie nicht kennengelernt. Ich habe nur die über mir kennengelernt, weil ich einen Wasserschaden hatte. Hab nur geklopft und hat mir so eine junge Mutter aufgemacht mit so einem frisch geborenen Baby. Ganz verwirrt, was ich will, weil ich sah nicht so aus, als komme ich von irgendwo. Und dann haben wir wirklich nur kurz über den Wasserschaden gequatscht und dass sie auch frisch eingezogen ist. Aber wir haben uns seitdem auch wirklich nicht mehr gesehen.
Was ist denn dein Plan, wie du die Nachbarschaft ein bisschen besser kennenlernen willst? Ich kann mir vorstellen, manchmal sitzt man ja schon da und überlegt so ein bisschen, wie creepy möchte ich sein?
Ja, natürlich überall klingeln, ein bisschen mehr aufmachen.
Natürlich.
Ich hatte zum Beispiel hier, gibt's so ein, also jetzt nicht im Haus, aber ich will den Kiez halt ein bisschen kennenlernen. Ist ja auch wirklich ein schöner Kiez hier. Und alleine da jetzt rumzurennen, weiß ich ja nicht, was ich sehe. Deswegen habe ich auch, es gibt so eine Clean-Ups, so eine Gruppe von Leuten, 2 Mal im Monat hier, die den Kiez sauber macht. Und da bin ich jetzt mal mitgelaufen und so. Und das fand ich ganz süß, weil das so ganz liebe Menschen sind, mit denen ich normalerweise nicht in Kontakt trete, die mir dann genau erzählen konnten, was früher hier stand, wo das Haus war und was die ganzen Läden hier sind und so. Das war jetzt mein Versuch, ein Nachbarschaftsgefühl in dieser Gegend zu finden.
Und damit, sagt Kathi, kommt sie ganz gut klar. Im Zweifel hat sie ihre WG. Ihre Nachbarschaftsbeziehungen in der Kleinstadt bezeichnet Kathi als traumhaft. Aber dass das auch so in der Großstadt wird, das hätte sie eh nicht gedacht. Und ganz ehrlich, ich auch nicht. Dabei steht Großstadt ja nicht gleich automatisch für anonyme Nachbarschaft. Es lohnt sich also, reinzuzoomen. Und zwar mit Sebastian Kurtenbach, Sozialwissenschaftler und Professor an der FH Münster. Er forscht zu verschiedenen Aspekten der Nachbarschaft.
Also wir müssen uns klar machen, die Nachbarschaft in Großstädten gibt es gar nicht, sondern sind auch
wirklich große Unterschiede zwischen den Stadtteilen einer Stadt. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade vor einigen Monaten eine Umfrage in verschiedenen Stadtteilen in Köln gemacht und beispielsweise in eher sehr bürgerlich und universitätsgeprägten Köln-Sülz ist Nachbarschaft ganz stark ausgeprägt. Über 60% der Leute dort kennen die meisten Menschen ihrer Nachbarschaft. In anderen Teilen, zum Beispiel in Köln-Kalk, ist das wesentlich geringer ausgeprägt.
Okay, also alles in einen Topf zu werfen, so funktioniert's nicht. Es lohnt sich also schon ein Blick auf unterschiedliche Bezirke, auf unterschiedliche Viertel. Aber Sebastian Kurtenbach bestätigt auch, dass sich Menschen in ländlicheren Regionen schon eher kennen.
Aber was tatsächlich der Fall ist, die durchschnittliche Wohndauer ist in ländlichen Räumen häufig höher. Eigenheimbesitz ist weiter verbreitet. Und das führt auch häufig zu einer starken Verbundenheit oder geht einher mit einer starken Verbundenheit mit dem Ort und mit dem Menschen am Ort. Und so investiert man dann auch stärker in soziale Beziehungen. Man kennt sich aus Vereinen vielleicht.
Die Studien, die er und sein Team gemacht haben, zeigen, in manchen Regionen haben Menschen angegeben, bis zu 90% ihrer NachbarInnen zu kennen. Das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Man fährt ja manchmal durch so ein Dörfchen und dann schwupps ist man eigentlich schon wieder draußen. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Menschen, die sich kennen, auch Bock haben, die ganze Zeit aneinander zu kleben.
Und je enger man ist, desto eher investiert man dann darin, dass man diese Distanz halten kann. Und deswegen führt es eben auch durchaus dazu, dass in sehr eng dicht besiedelten Quartieren es durchaus dazu kommt, dass man Abstand organisiert zu Nachbarinnen und Nachbarn. Wohingegen, wenn man sich ganz einfach aus dem Weg gehen kann, dann ist auch durchaus die Bereitschaft, in Nachbarschaft auch zuzulassen, weil man nicht so viel auf die Distanz wahren muss, dann eben auch eher gegeben.
Klar. Im Fahrstuhl, im Hochhaus, da können wir uns eher begegnen. Oder auch, wenn wir den Müll wegbringen. Sebastian Kurtenbach betont auch, dass eine gute Nachbarschaft uns wirklich was bringen kann. Sie kann uns Orientierung geben, wann zum Beispiel die Feuermelder ausgewechselt werden. Gute Nachbarschaft kann aber auch soziales Verhalten trainieren. Das ist besonders für Kinder wichtig. Und der Aspekt soziale Kontrolle, also wenn Frau Müller ständig am Fenster rumhängt und beobachtet, das kann eine positive Seite haben, wenn zum Beispiel ein Fahrrad geklaut wird oder auch Kinder im Hof spielen und geguckt wird, dass die nicht auf die Straße rennen. Die Vorteile von einer funktionierenden Nachbarschaft sollten wir nicht unterschätzen, meint Sebastian Kurtenbach.
Trotz Fragmentierung dieser Gesellschaft ist Nachbarschaft eine Ressource, die Zusammenhalt herstellen kann. Also insgesamt ist das nachbarschaftliche Zusammenleben in Deutschland eine große Ressource, etwas sehr Positives, auf dem man sicherlich auch eine Zukunft bauen kann.
Wie ist es bei euch? Worauf habt ihr Bock? Wie ist euer Verhältnis zu euren Nachbarn und Nachbarinnen? Schreibt uns eine WhatsApp oder eine Mail. Infos stehen in den Shownotes. Wir haben dazu auch Leute aus unterschiedlichen Orten in NRW gefragt. Wie war oder ist die Beziehung zu euren Nachbarn und Nachbarinnen?
So ein freundschaftliches Verhältnis zu den Nachbarn. So gequatscht, wenn man an der Tür war oder sich verabredet auf einen Wein oder sowas.
Jetzt keine wirklich große, sag ich mal, das sind halt meine Nachbarn so. Man lebt nebeneinander und so ist es, sag ich mal.
Manchmal will man dann auch einfach schnell nach Hause, wenn man irgendwie geparkt hat und dann huscht man einfach schnell rein, weil man keine Lust hat auf ein Gespräch. Also manchmal ist es, glaube ich, angenehmer, wenn man sich vielleicht doch nicht kennt.
Wenn ich irgendwo wohne, wo ja auch Leute in meinem Alter wohnen, die einfach so zu mir passen, fände ich das, glaube ich, schon cool, dass man dann direkt da wohnt, sich irgendwie auf der Straße direkt treffen kann.
Es ist immer so geworden, dass die persönlichen Grenzen nicht eingehalten wurden und wir deshalb einfach gesagt haben, wollen wir weniger Kontakt haben. Wir wurden zu Familienfesten eingeladen und wir waren eher so wie die Leute, die das alles erledigen mussten und waren keine Besucher dafür. Hol mal die Stühle und mach mal das, obwohl wir keine Freunde sind.
Also ich muss sagen, ich bin sogar noch in der alten WhatsApp-Gruppe von meinen NachbarInnen, weil ich so gerne höre, was da abgeht. Wer angeblich im Hausflur gekifft hat oder wer sich einparfümiert hat im Fahrstuhl oder Strom geklaut hat, um sein Elektrofahrrad zu laden. Leute, ich schwöre, es ist genauso passiert. Naja, so eine Nachbarschaft besteht eben auch aus ganz unterschiedlichen Menschen. Grenzen ziehen, Nähe aufbauen, im richtigen Moment auf Abstand gehen. Wie stellen wir das am besten an? Konkrete Tipps habe ich mir heute von Rosalie Weigand geholt. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und sagt, die Nachbarschaft zu kennen, das kann ein Gefühl von Sicherheit auslösen. Ein Gefühl von Zuhause. Sowas baut sich eher Stück für Stück auf.
Also ich würde da auch empfehlen, dass man so eine kleine Initiative ergreift. Also was man natürlich immer machen kann, ist einfach, wenn man jemanden im Treppenhaus sieht,
immer erstmal freundlich grüßen und auch, wenn man eine Person zum zweiten Mal sieht oder zum dritten Mal, dass man mal so einen Satz Smalltalk vielleicht auch hinzufügt. Oder eine Sache, die man auch immer gut machen kann, wenn man jetzt wirklich ganz neu da ist, dass man vielleicht so den nächsten Nachbarn vielleicht so eine kleine Aufmerksamkeit vor die Tür legt, also vielleicht irgendwie ein paar Plätzchen in der Weihnachtszeit oder so. Oder auch, dass man, wenn man eine Einweihungsfeier macht, sagt, ja, Nachbarn können vorbeischauen oder auch ein Bier mittrinken oder so. Also, dass man signalisiert, ich bin jetzt neu. Das kriegen ja auch immer nicht alle mit, dass da jetzt jemand Neues ist. Und ich bin offen für Kontakt und ich bin freundlich.
Ich finde, manchmal muss man sich ja schon aber auch so einen Push geben, dass man nicht so anbiedernd wirkt. Also ich kenne das auch noch von meinen Eltern. Früher hat man das wirklich so gemacht. Eigentlich hat da irgendwie jeder gefühlt so einen halben Kuchen bekommen, wenn man neu war. Und heute, finde ich, hat man auch so ein bisschen Sorge, dass man dann der creepy Neighbor ist.
Ja, das stimmt. Also es ist ja auch immer so ein bisschen kontextabhängig, je nachdem, wo man jetzt hingezogen ist. Also wenn das jetzt so ein Haus ist, was irgendwie 3 Stockwerke hat und in jedem Stockwerk wohnt eine Partei, dann ist das schon akzeptierter und irgendwie auch erwarteter, dass man da vielleicht sich mal kurz vorstellt, weil man ja mehr miteinander zu tun haben wird. Aber wenn das so ein Haus ist, wo irgendwie 12 Parteien plus wohnen und man dann jedem da was vor die Tür legt, dann kann das schon ein bisschen too much sein. Ich glaube, man darf sich aber auch darauf verlassen, was man da so selber für ein Bauchgefühl hat. Also vielleicht ist man ja auch so eine Person, die einfach das gerne macht. Und also wenn ich mal so in mich reinfühle, würde ich denken, ich würde mich eigentlich freuen, wenn da so eine Kekspackung vor meiner Tür wäre. Mhm. Und würde jetzt nicht gleich denken, oh Gott, da will jetzt jemand hier mich total vereinnahmen. Und man filtert so ein Stück weit ja vielleicht auch Leute, die zu einem passen, von Leuten, die jetzt nicht so zu einem passen.
Inwiefern ist dann vielleicht Einschleim eine gute Idee? Also, dass man erstmal probiert, es einen so ein bisschen recht zu machen. Ganz Klischee, so der Opa, der dann rauskommt und sagt, ja, also hier wurde schon wieder der Müll nicht getrennt. Dass man dann sagt, ja, also das finde ich ja auch unerhört. Na, ich werde jetzt mal runtergehen und den Papiermüll da nochmal richtig klein machen.
Ja, das Problem, was ich mit Einschleim habe, ist, dass das nicht so authentisch ist, weil man verstellt sich ja in dem Moment. Also man, es ist ja so eine Art von People-Pleasing dann. Mhm. Und gerade wenn dann Leute auch darauf eingehen und denken, so ist man immer, dann übt das ja irgendwann auch einen großen Druck auf einen aus. Deswegen würde ich sagen, dass man schon immer versucht, authentisch zu bleiben und da jetzt nicht irgendwas macht, einfach nur um den anderen zu gefallen.
Was hältst du von so einen Vorwand suchen? Sowas wie, oh, ich brauche noch ein Ei, dann klinge ich doch einfach mal. Weißt du, irgendwie muss man ja die Menschen aus ihren Wohnungen locken.
Ja, also sowas finde ich dann eigentlich eleganter, weil das gibt auch den psychologischen Effekt, wenn jemand dir was gibt oder was für dich tut, mag die Person dich danach lieber.
Ah.
Und das kann man dann schon nutzen, dass wenn jemand dir dann eben was ausleiht, dass die Person dich danach ein bisschen sympathischer findet. Und man hat dann ja auch einen Anknüpfungspunkt. Dann kann man beim nächsten Mal direkt sagen, ja, ich habe da einen super leckeren Kuchen draus gebacken oder was auch immer.
Mhm, stimmt. Oder merke ich jetzt gerade, man kann ja dann einfach auch eigeninitiativ sagen, ach, guck mal, ich bringe dir jetzt das Ei wieder oder vielleicht sogar eine ganze Packung oder so.
Es geht ja erstmal darum, dass man so einen Fuß in die Tür kriegt. Mhm. Und da finde ich sowas eigentlich sehr elegant.
Was können noch so Situationen sein, um den Fuß in die Tür zu bekommen?
Also eine Sache, die auch immer gut geeignet ist und die sich sowieso auch ergibt, ist einfach immer jedes Paket, was geliefert wird und wo man angefragt wird, ob man das annimmt, dass man das dann auch annimmt, weil da ergeben sich dann automatisch ja so kleine Interaktionen. Und manchmal holen die Leute das dann ja auch nicht rechtzeitig ab und dann entschuldigen sie sich und dann hat man gleich eine Emotion, mit der man irgendwie arbeiten kann.
Ja, finde ich eigentlich gut, weil gerade ich finde, so Pakete annehmen, das nervt ja irgendwann einfach so hart, wenn sich das so alles stapelt. Aber wenn man am Anfang die Person ist, wo die Leute dann vielleicht auch zu einem kommen, das ist natürlich gut, ja.
Ja, und man lernt automatisch ja auch die Namen von den Leuten.
Mm. Wir gehen mal ein Szenario weiter. Wenn ich jetzt mit den Menschen so ein bisschen in Kontakt gekommen bin, mal über ein Paket oder vielleicht was ausgeliehen oder dann doch mal über den zu vollen Müll gelästert, wie kann ich denn einen Schritt weiter gehen? Wie kann ich denn weiterkommen, um die Beziehung so ein bisschen zu intensivieren?
Mhm. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass sich das schrittweise steigern sollte. Also dass es eben anfängt mit so kurzen Gesprächen im Flur oder dann eben auch mal so gegenseitigen Gefälligkeiten, wie jetzt mit dem ausgeliehenen Ei. Und dann kann man mal so beiläufig Anknüpfungspunkte schaffen, indem man über die erweiterte Nachbarschaft redet, im Sinne von, da hat er jetzt gerade dieses Café aufgemacht. Hast du das schon ausprobiert? Oder was kannst du denn hier in der Gegend empfehlen, wo man mal hingehen kann, wenn man irgendwie gerne asiatisch essen möchte oder sowas? Und dann kann man auch sagen, so unverbindlich, ja, falls du mal Lust hast, können wir da ja auch mal zusammen auf den Kaffee hingehen.
Mhm.
So, genau. Und dann hat die andere Person ja automatisch einen Anknüpfungspunkt. Und dann ist auch erstmal der Ball wieder beim Gegenüber, würde ich sagen. Und dann kann man ja sehen, ob die Person drauf eingeht. Und wenn sie nicht drauf eingeht, dann ist es aber auch meistens gar nichts gegen einen persönlich, sondern manche Leute wollen einfach ihre Nachbarschaftsverhältnisse mehr so ein bisschen locker halten und damit niemandem befreundet sein, weil man sich ja nicht aus dem Weg gehen kann.
Na gut, da ist natürlich auch was dran. Dieses Szenario würde ich gerne mal vertiefen. Was ist denn, wenn wir auf einmal in der Position sind, dass wir ein freundschaftliches Verhältnis haben wollten, aber irgendwie merken wir, oh, da ist so ein bisschen neue beste Freundin-Alarm. Wie kann man Grenzen setzen, ohne die Person zu verschrecken oder vielleicht diesen unangenehmen Moment zu haben, jedes Mal im Treppenhaus versteckt man sich schon?
Ja, das ist ein super schwieriges Thema. Und man kann auch nicht verhindern, dass man jemanden hier verletzt. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man freundlich und relativ früh und relativ klar dann eine Grenze kommuniziert. Weil wenn man das zu lange aushält, dann fängt man eben an, entweder die Person zu vermeiden oder dass man auch genervt wird und irgendwie so ein bisschen wütend auf die Person. Und ja, also man könnte ja zum Beispiel sowas sagen wie, ich mag es total, mit dir zu reden, aber ich brauche abends nach der Arbeit immer erstmal Ruhe für mich oder ich bin nicht so spontan. Aber man kann ja zum Beispiel auch sagen, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn Nachbarschaftsverhältnisse zu intensiv werden und deswegen würde ich gern so ein bisschen auf Distanz gehen und es hat absolut gar nichts mit dir zu tun. Das finde ich eigentlich mal ganz, ganz elegant.
Rosalie Weigand meint, wenn das so in einem natürlichen Flow nicht mit der netten Nachbarschaftsbeziehung klappt, dann sollte man sich vielleicht fragen, welches Bedürfnis steht dahinter und dann gucken, wo kann ich mir das noch erfüllen? Also zum Beispiel bei einer Kiezgruppe mitmachen. Und was ich auch mitnehme, von Anfang an kommunizieren, wenn die Bedürfnisse auseinandergehen, bevor es dann irgendwann awkward wird. Ich meine, irgendwann sieht man sich ja immer mal im Hausflur. Das Team für diese Folge: Friederike Seeger, Anton Stanislavski, Timur Götzsche, Stefan Krombach, Jonas Kiora, Jan Morgenstern und ich, Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören heute.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.